Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Die Hornhaut ist bildlich gesprochen das Fenster des Auges. Nur wenn die Hornhaut gleichmäßig gekrümmt und vor allem klar ist, dann können wir gut sehen. Hornhautprobleme wie Verletzungen, Entzündungen oder Eintrübungen können das Sehen sehr einschränken. Bei einer starken Hornhauteintrübung kann es sinnvoll sein, eine neue, gesunde Hornhaut zu transplantieren. Inzwischen wird in der Regel nur die erkrankte Schicht der Hornhaut entfernt und ausgetauscht. Ein bisschen anders ist das beim grauen Star. Eine getrübte Augenlinse, die wird gewöhnlich komplett entfernt und ersetzt. Augengesundheit, Hornhaut und Linsenerkrankungen, das ist das Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Unser Experte ist Professor Klaus Kursiefen. Er ist Direktor des Zentrums für Augenheilkunde und Direktor der Klinik für allgemeine Augenheilkunde am Universitätsklinikum in Köln. Herzlich willkommen, Herr Professor Kursiefen.
Vielen Dank, guten Morgen.
Auf die Hornhaut achtet man eigentlich erstmal gar nicht so genau, als wenn nicht irgendwas passiert. Was kann denn alles passieren? Es ist ja sozusagen die alleräußerste Schicht des Auges.
Ja, es ist eigentlich eine ganz wichtige Struktur an sich, obwohl es eigentlich eine richtig harmlose Struktur ist, so vom Aufbau. Wie Sie schon richtig gesagt haben, an sich achtet man nicht drauf, weil sie eben sehr, sehr resistent, auch sehr robust und sehr widerstandsfähig ist, wenn man bedenkt, welchen Stressen die Hornhaut ständig ausgesetzt ist. Wir reiben ständig am Auge, es fliegt einem ständig irgendwie Staub da rein. Und trotzdem ist die Hornhaut ein sehr, sehr robustes Gewebe. Es gibt den Spruch, wenn es nur um die Quantität der Lebensdauer geht, wäre das Beste, wenn wir alle der Hornhaut wären, weil die Hornhaut so perfekt auf lange Dauer und auf Widerstandsfähigkeit ausgerichtet ist. Und sie ist, wie Sie richtig gesagt haben, total wichtig, weil man eben nur durch die Hornhaut ins Auge reingucken oder der Patient aus der Hornhaut rausgucken kann. Und sie ist auch ein ganz wichtiges refraktives Element. Das heißt, alles, was wir sehen, muss ja auf die Netzhaut, auf den Augenhintergrund fokussiert werden. Und da ist die Hornhaut mit der Linse, aber vor allem die Hornhaut ein ganz wichtiges optisches Tool, um den visuellen Eindruck zu fokussieren.
Das Licht, was einfällt, wird gebrochen.
Gebrochen, genau.
Und gebündelt.
Genau, und dieser Bündelungseffekt, der findet zu ungefähr 2/3 an der Hornhaut statt und etwa 1/3 an der Linse. Und daran sieht man schon, welche...
Achso, die Hornhaut hat eigentlich eine viel größere optische Wirkung als die Linse.
Ja, das heißt, deswegen ist es auch so, dass man, wenn man an Fehlsichtigkeit im Auge etwas ändern möchte, dann macht man das entweder an der Hornhaut oder an der Linse, weil das eben diese beiden Strukturen sind, die das Licht bündeln.
Mhm. Oder man setzt eine Brille auf.
Oder trägt eine Kontaktlinse, genau. Wie gesagt, an sich sehr, sehr widerstandsfähig, aber es gibt natürlich zig Situationen, wo die Hornhaut in ihrer Funktion eingeschränkt ist, also wo sie entweder nicht mehr so transparent ist, wie sie sein soll. Die ist ja an sich so klar wie eine Fensterscheibe. Und nur dadurch können wir eben so gut sehen und ist auch eines der wenigen Gewebe des Körpers, was es eben schafft, im Prinzip fast immer lebenslang so transparent zu bleiben, sodass wir also auch ein ganzes Leben lang gut durchgucken können.
Sie sagten, das ist wie eine Fensterscheibe. Geputzt wird sie nicht, aber es gibt natürlich so einen Feuchtigkeitsfilm, der auch drüber liegt und auch der ist wichtig wahrscheinlich.
Genau, sie wird schon so ein bisschen geputzt. Also der Tränenfilm, den wir vor der Hornhaut außen davor haben, der wird ja im Prinzip mit jedem Lidschlag, den wir durchführen, wird die sozusagen einmal wie eine Windschutzscheibe mit den Scheibenwischern wieder gereinigt. Und das ist auch ganz wichtig, um gut sehen zu können. Und wenn entweder die Scheibenwischer, also die Lider zum Beispiel, nicht gut funktionieren oder wenn diese Schutzschicht außen davor, der Tränenfilm, nicht gut zusammengesetzt ist, auch dann kann die Sehschärfe leiden.
Also mit einem sogenannten trockenen Auge haben die eher Probleme mit der Hornhaut?
Genau, die haben jetzt nicht direkt Probleme mit der Hornhaut in der Regel, sondern mit der Schicht davor, also mit dem Tränenfilm, weil das ist sozusagen eine funktionelle Einheit.
Dann gibt
also genau, der Tränenfilm und die oberste Schicht der Hornhaut, die Epithelschicht, also die Deckzellschicht, sind eine ganz wichtige, kann man sagen, Verteidigungslinie quasi des Auges nach außen. Und das ist eigentlich der Ort, wo die meisten, ich sag mal, Angreifer, also Bakterien, zum Beispiel abgewehrt werden. Also die Hornhaut ist total wichtig, um zu verhindern, dass Erreger ins Auge reinkommen. Und die allerwichtigste sozusagen Schutzstruktur ist da diese Deckzellschicht, das Epithel. Und wenn die verletzt ist zum Beispiel, das hat man ja zum Beispiel, wenn man Kontaktlinsenträger ist und dann irgendwo kleine Schürfwunde produziert.
Oder früher war das ein klassischer Unfall bei Zeitungslesern.
Zum Beispiel, genau, spitze Zeitungslesern.
Genau, dann, heute beim Wischen passiert das nicht mehr so.
Dann hat man sozusagen eine Barrieredefekt und da können dann Bakterien reinkrabbeln, reinwandern und dann kann das zu einer Entzündung kommen in der Hornhaut, aber auch im Auge selber.
Hm. Sie haben vorhin gesagt, die Hornhaut ist eigentlich auf lange Lebensdauer ausgelegt und sie bleibt in der Regel auch klar. Trotzdem kann es ja eben passieren, dass die Hornhaut eintrübt. Mhm. Und das ist ja ein ganz häufiger Grund, auch weltweit gesehen, für Erblindungen von Menschen. Was passiert da? Was läuft da falsch dann?
Also Eintrübungen der Hornhaut sind weltweit fast so der zweithäufigste Grund für Sehminderung, gerade jetzt im globalen Süden sozusagen. Und weltweit gesehen sind die häufigsten Gründe Infektionserkrankungen. Also wenn Bakterien oder auch Viren es schaffen, die Barriere der Hornhaut zu durchdringen, in die Hornhaut reinzukommen, kommt es zu einer Entzündungsreaktion. Der Körper versucht, diese Bakterien, diese Viren anzugreifen, was an sich auch sinnvoll ist. Leider ist es so, dass dann im Rahmen dieser Abwehrschlacht, sage ich mal, auch viel Entzündungsfaktoren freigesetzt werden, die das Gewebe, was an sich extrem transparent ist, beschädigen. Und dann kommt es zu einer Eintrübung. Man hat zwar die Bakterien bekämpft, was gut ist und was wichtig ist, dass die nicht weiter ins Auge reinkommen, aber der Kollateralschaden ist halt, dass da eine Trübung entsteht. Und da kann man eben nicht mehr durchgucken und das ist dann doof.
Ja. Weltweit Infektionen führen, wie ist das bei uns? Also auch bei uns gibt es ja viele Menschen mit Hornhautproblemen.
Bei uns sind eher Dinge, die angeboren sind, also angeborene Erkrankungen, die oft aber auch erst im Laufe des Lebens auftreten, also Verkrümmungen der Hornhaut zum Beispiel oder Erkrankungen, wo die innerste Schicht der Hornhaut, also die Pumpzellen, die normalerweise das Wasser daraus pumpen und die Hornhaut eben schön transparent sein lassen, dass die nicht mehr richtig gut funktionieren. Das sind Dinge, die sozusagen im Prinzip schon angelegt sind, aber oft erst im Laufe des Lebens auftreten. Und die sind eigentlich bei uns so die häufigsten Gründe für schwere Sehminderungen durch die Hornhaut und auch Gründe für operative Verfahren, die man anwenden muss. Infektionserkrankungen auch, aber das ist bei uns zum Glück noch deutlich seltener als jetzt weltweit gesehen.
Vor ungefähr 100 Jahren hat man angefangen, Hornhäute zu transplantieren. Heute sieht es deutlich anders aus. Man transplantiert gar nicht mehr ganze Hornhäute. Man muss auch nicht mehr nähen. Sozusagen richtig Mikrochirurgie.
Genau, da hat es eine richtige Revolution gegeben in der Chirurgie der Hornhauttransplantation. Vor über 100 Jahren hat man angefangen, die Hornhaut ganz auszutauschen. Das hat damals schon erstaunlich gut funktioniert, weil die Hornhaut so eine spezielle Position hat im Auge, gefäßfrei ist, das Immunsystem nicht so richtig gut daran kommt. Deswegen hat das sehr, sehr früh schon sehr gut funktioniert.
Bevor man überhaupt irgendwas über Abstoßungsreaktionen wusste.
Genau, da wusste man das gar nicht. Es gab kein Cortison, es gab kein Immunsuppressiva, keine richtig schönen Fäden und sowas. Und dann hat man das relativ lange gemacht, über fast 100 Jahre. Und dann kam so nach und nach die Idee auf, dass man eigentlich gar nicht das ganze Gewebe mal austauschen muss, sondern dass es viel schonender ist für den Patienten und auch schneller zum besseren Sehen führt, wenn man nur einen Teil austauscht. Und diese kleine Revolution hat so in den letzten 15, 20 Jahren stattgefunden. Und das führt dazu, dass wir wirklich nur noch, also in vielen Fällen, ganz dünne innere oder dünne äußere Schichten austauschen. Also wirklich nur den Teil der Hornhaut, der erkrankt ist. Das sind da halt zum Teil Strukturen, die nur ein paar Tausendstel Millimeter dünn sind, die man, wie Sie gesagt haben, auch nicht mehr nähen muss, sondern die wir mit so einer Gasblase andrücken. Was aber dazu führt, dass der Patient viel schneller und auch viel sicherer wieder sehen kann.
Wie so eine Operation funktioniert, das gucken wir uns oder hören wir uns um kurz nach 11 an. Da gehen wir mal in OP begleiten, so einen Eingriff. An Ihrer Klinik habe ich auch einen Patienten kennengelernt, der hatte diesen Eingriff, also die Hornhauttransplantation, gerade hinter sich und der ist dann bei Ihnen zur Kontrolluntersuchung gewesen. Und dass er Probleme mit der Hornhaut hat, das ist eigentlich durch Zufall eher rausgekommen, nämlich weil er einen grauen Star hatte und der graue Star ist erstmal behandelt worden.
Es fing bei mir so an, im 60. Lebensjahr hat sich vorher schon abgezeichnet, dass ich zunächst mal neue Linsen brauchen würde. Graue Star-Operation, was ja nun weit verbreitete Methode ist, und ja, hatte ich auch überhaupt keinen Respekt davor. Ich hatte zum Glück einen sehr umsichtigen Operateur dort, die gibt es ja überall, auch im Wohnort nah. Der hat das gründlich voruntersucht, hat er gesagt, oh, Ihre Hornhaut sieht nicht so gut aus, das könnte Probleme geben. Es kann sein, dass das hinterher wie eine Schwellung gibt, dass Sie da, sagen wir mal, nicht so klar sehen können, wie man es mit einer neuen Linse erwarten würde.
Also sitzen jetzt hier im Untersuchungszimmer und ich würde mir jetzt das Auge angucken, was vor 3 Tagen frisch operiert worden ist und auch das Partnerauge, wo vor 2 Jahren die Hornhaut transplantiert worden ist.
Also ich konnte gut sehen, aber halt nicht so kontrastreich, wie ich mir das erhofft hatte.
Wie ein Mikroskop mit 40-facher Vergrößerung. Ich schaue mir jetzt gerade das rechte Auge an, was vor 3 Tagen operiert worden ist. Und wo man sieht, dass das Transplantat eigentlich schon sehr schön dabei ist, anzuwachsen und auch schon sehr gut funktioniert.
Das feine Häutchen, was transplantiert wird, das kann ja nicht festgenäht werden in irgendeiner Form, sondern da ist halt diese Methode entwickelt worden, dass man ein Gas in das Auge reinpumpt während der Operation. Und dann sollte man die ersten 3 Tage relativ streng auf dem Rücken liegen, damit das Gas dann von innen gegen die Hornhaut drückt, um das gleichmäßig dann zu adaptieren, dass das schön anwächst.
Nee, genäht wird gar nicht mehr. Und deswegen, wie der Patient gerade berichtet hat, muss man viel auf dem Rücken liegen, weil dann nur das Aufsteigen der Gasblase quasi das Transplantat nach oben an den verbliebenen Teil des Auges vorne andrückt. Und dann wächst das zusammen und nach 2-3 Tagen oder sowas oder 3-4 Tagen kann man dann schon sehen, es ist dran und dann kann man diese Zeiten, wo man liegen muss, andrücken muss, auch nach und nach reduzieren. Im Unterschied zu allen anderen Transplantationen braucht man bei uns keine Tabletten zur Immunschwächung, zur Immunsuppression. Wir brauchen nur Augentropfen.
Zur Vorbeugung der Abstoßung. Im Moment ist das so, dass ich stündlich Cortisontropfen nehme auf das frisch operierte Auge und das Auge, das ich vor 2 Jahren habe operieren lassen, noch alle 2 Tage jeweils einen Tropfen. Einfach nur vorbeugen, damit da nichts passiert.
Dann kann man das auch irgendwann in der Regel wieder beenden, aber wir brauchen keine Immunsuppression, also keine systemische Immunschwächung, die dann auch wieder andere Komplikationen haben kann. Das ist der ganz große Unterschied auch zur Leber und Niere oder zur Herztransplantation.
Nach einer Hornhauttransplantation, ein Patient hat berichtet. Wir sprechen über Hornhaut- und Linsenerkrankungen und unser Experte im Studio ist Professor Klaus Kursiefen, Direktor der Universitätsaugenklinik in Köln. Das klingt erstmal anstrengend, dass man auf dem Rücken liegen muss. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Vorteil ist, es gibt eben keine Nähte. Und wo nicht gestochen wird oder wenig, wo nur kurz 2 kleine winzige Eingänge sind in das Operationsfeld, da ist das Risiko für Infektionen eben auch sehr niedrig und es verheilt alles sehr schnell. Ne?
Genau, es geht viel. Der Hauptvorteil ist, dass es wesentlich schneller geht. Also wir haben deutlich kürzere Erholungsphasen, die jetzt, da reden wir von Tagen bis ein paar Wochen. Früher, wenn man, oder machen wir immer noch, wenn man die ganze Hornhaut austauscht und nähen muss, gibt es immer unweigerlich auch Verziehungen. Da reden wir dann von Monaten bis zu Jahren, bis die Sehschärfe sich richtig erholt. Es geht viel schneller für den Patienten.
Sie haben ja gesagt, die Hornhaut ist wichtig, eben um das Licht zu brechen. Ja. Und das heißt, wenn da eine neue drauf liegt und die wirft Falten.
Die wirft tatsächlich auch, das sieht man nicht.
Dann ist das unangenehm.
Genau, die wirft tatsächlich Falten, das sieht man natürlich nur im Mikroskop. Aber da sind tatsächlich am Anfang, wenn das festwächst, auch so Verwerfungen drin. Und das braucht halt relativ lang, bis sich erholt. Und das Problem haben wir bei diesem Teilaustausch natürlich nicht. Deswegen lohnen sich diese etwas mühsam ersten 1, 2, 3 Tage lohnen sich auf jeden Fall, weil die Sehschärfenerholung viel schneller geht. Es ist auch viel sicherer, weil man weniger Gewebe überträgt. Das heißt, die Chance, dass der Körper das als fremd erkennt, ist deutlich geringer. Und man hat auch weniger, wie Sie gesagt haben, Infektionsrisiko, weil einfach man kein großes Loch sozusagen hat vorne im Auge, sondern nur so ein paar kleine Zugänge. Und die Patienten dürfen auch aufstehen. Die müssen nicht die ganzen noch zum Essen und so mal aufstehen. So schlimm ist es dann auch nicht.
Ja, und nach ein paar Tagen müssen sie sogar aufstehen.
Ja, dann müssen sie aufstehen.
Genau. Wie lange muss geguckt werden mit Cortisontropfen, dass dann eben die Hornhaut nicht abgestoßen wird?
Der Patient hat ja berichtet, dass wir am Anfang ganz intensiv tropfen, also fast jede Stunde die ersten paar Tage, also um die Immunantwort sozusagen akut zu unterdrücken, um das Auge sozusagen ein bisschen ruhig zu stellen, dass es dieses kleine fremde Gewebe auch akzeptiert. Und das wird dann so nach und nach reduziert, also monatlich weiter reduziert, sodass man so nach einem halben Jahr ungefähr bei einem Tropfen Cortison am Tag angekommen ist. Und der wird dann so meistens bis zu 2 Jahren fortgeführt. Also eine relativ harmlose Geschichte. Man abends beim Zähneputzen noch einen Tropfen und dann ist das gut. Man braucht nicht in aller Regel nicht Tabletten für eine systemische Immunsuppression, was wieder deutliche Nebenwirkungen haben kann. Da ist das also wesentlich schonender.
Wenn man von Transplantationsmedizin redet, dann redet man oft eben von Niere, Leber, Herz und gar nicht von Hornhauttransplantation. Dabei ist es die häufigste Transplantation eigentlich, ne?
Genau, ist die häufigste und eigentlich auch so, was das Ergebnis angeht, auch die Abstoßungsraten, eigentlich die erfolgreichste Form der Transplantation. Und das alles ohne diese schwerwiegenden Begleiterscheinungen, die man sonst eben durch systemische Immunsuppressionen hat, bei Leber, Niere und Herz sowas.
Und ein Transplantat kann mehreren Menschen helfen, mitunter, wenn es gut läuft.
Genau, man kann eine Spenderhaut auch in mehrere Komponenten unterteilen. Also man kann zum Beispiel den vorderen Teil nehmen für jemanden, der eine Narbe hat im vorderen Teil der Hornhaut. Man kann die innere Schicht nehmen für jemanden, der so eine angeborene Erkrankung der Pumpzellen hat. Wir können also eine Spenderhornhaut oft für zwei Empfänger nutzen, manchmal sogar noch für mehrere, wenn man bei Kindern oder besonderen Situationen nur kleinere Teile braucht. Also man kann da wirklich das Gewebe maximal effizient auch ausnutzen.
Bei Ihnen am Haus habe ich das Vergnügen gehabt, auch die Hornhautbank zu besuchen. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ja, wo sind denn die ganzen Transplantate? Sie haben doch bestimmt ein paar hundert hier liegen. Und dann sagte die Kollegin von Ihnen, nee, wir haben jetzt 6 Hornhäute in Gewebekultur liegen und wir operieren einfach so viel. Also es gibt eine Knappheit?
Es gibt deswegen auch Wartelisten auf Transplantate. Und das, obwohl, sagen wir so, fast jeder eigentlich seine Hornhaut spenden könnte, anders als bei anderen Gewebe, und man die Hornhautspende auch nach dem Tod des Spenders noch durchführen kann, bis zu 3 Tagen.
Also man muss keine intensivmedizinische Betreuung machen.
Genau, es muss nicht im Rahmen so einer Multiorganentnahme geschehen, sondern es kann auch, und es wird in aller Regel auch separat durchgeführt. Deswegen gibt es da auch immer den Aufruf von unserer Seite, sich durchaus da Gedanken zu machen, so einen Spenderausweis sich zuzulegen, oder man kann das ja inzwischen auch online machen und dann eben zu sagen, man will oder man will nicht, oder man kann ja auch sagen, was man möchte, ich will nur die Hornhaut oder ich will gerade die Hornhaut nicht, weil das natürlich den Kolleginnen und Kollegen, die dann sich darum kümmern, Spendegewebe zu bekommen, deutlich hilft. Also es gibt einen Mangel, sodass wir zum Beispiel auch nicht nur mit Kölner Geweben transplantieren, sondern mit anderen Hornhautbanken in Deutschland zusammenarbeiten, um an ausreichend Gewebe zu kommen, weil wir eben sehr viel transplantieren.
Wie viel machen Sie im Jahr?
Wir machen über 800 Transplantationen der Hornhaut hier in Köln. Deswegen, da sind wir auch das Zentrum, was am meisten operiert in Deutschland. Das ist ungefähr so ein Zehntel aller Transplantationen in Deutschland werden hier in der Kölner Klinik durchgeführt.
Sehr viel häufiger und natürlich auch in viel mehr Kliniken gemacht wird die Krauss-Staar-Operation. Mhm. Manchmal hat man das Gefühl, ein langes Leben ist schön, aber es erwischt einen dann doch irgendwann, dass man eine neue Linse braucht. Ist das so? Also ist eine trübe Linse Naturgewalt sozusagen?
Eigentlich schon. Also es ist schon so, dass die Linse halt bei Geburt komplett trüb, ganz komplett klar ist und dann im Laufe des Lebens sich so nach und nach eintrübt. Das beginnt eigentlich relevant erst so ab 30 sowas. Aber im Prinzip kriegt jeder im Laufe seines Lebens eine Linsentrübung. Ob die jetzt so weit fortschreitet, dass man es operieren muss, hängt von verschiedensten Faktoren ab. Man kann da auch was tun, dass es nicht so schnell voranschreitet. Aber es ist doch eine sehr, sehr häufige Sache. Wenn man alt genug wird, erwischt es dann doch die allermeisten.
Sie sagen, Sie deuteten schon an, kann man vorbeugen?
Ja, es gibt so bestimmte Dinge, die Linsentrübung beschleunigen. Also Rauchen scheint auch da nicht ganz vorteilhaft zu sein. Massive UV-Lichtexposition scheint auch nicht ganz günstig zu sein. Es gibt bestimmte Medikamente, die eine Linseneintrübung fördern. Also Cortison zum Beispiel, Cortisontropfen. Deswegen sind wir da bei Kindern zum Beispiel immer sehr vorsichtig mit Cortison am Auge. Gibt auch diverse Systemerkrankungen. Schlecht eingestellter Diabetes zum Beispiel fördert auch die Linsentrübung und berufliche Exposition, also Glasbläser zum Beispiel kriegen das gerne mal wegen des Infrarotlichtes. Also es gibt schon so ein paar Dinge, die man machen kann, aber es ist im Prinzip eine Sache, die fast jeden in verschiedenen Ausprägungen trifft.
Gibt es denn auch günstige Sachen, also die man tun sollte?
So richtig nicht. Also man sagt immer gesunde Ernährung, aber ob das wirklich jetzt wirklich viel hilft, ist nicht ganz klar.
Aber ist das auch kein riesiger Eingriff?
Nee, es ist sozusagen der häufigste Eingriff, den wir machen in der Augenheilkunde, also fast 1 Million Mal in Deutschland. Ich denke, es ist immer so, dass man auch vor solchen Eingriffen Respekt haben muss. Es gibt keinen Eingriff ohne Risiko. Das Risiko ist sehr gering, aber es gibt dann doch durchaus Operationen, wo es Probleme gibt. Und es gibt auch nicht nur die normale, sagen wir, die Standard-graue Star-Operation. Es gibt auch viele graue Star-Operationen, die in einem komplizierten Umfeld stattfinden.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben eine erste Hörerin, Frau Reifenberger aus dem Kreis Hameln, ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich habe zwei Fragen. Die eine ist die verstärkt empfundene Lichtempfindlichkeit, die jetzt also deutlich sich verstärkt hat im Nahbereich beim Lesen. Ein Hinweis auf eine Warnung vor möglicher Schädigung des Sehnervs ist. Und zweite Frage, wie ich die Brennweite erbitten muss bei der Ersetzung einer Nachraumstaroperation, um auch am Boden, ich bin 1,63 groß, am Boden befindliche Beeren im Garten oder am Boden befindliche Blumen noch erkennen zu können.
Ja, vielen Dank. Das sind ganz spannende Fragen. Das erste, die verstärkte Blendung oder die Lichtempfindlichkeit, ist auch ein typisches Zeichen für den grauen Star. Das wäre also ein klassisches Hinweiszeichen darauf, dass eine Linsentrübung an grauer Star vorliegt.
Ja.
Oder auch auf eine Hornhauttrübung natürlich.
Nee, ist diagnostiziert, Linsentrübung ist diagnostiziert letztes Jahr schon, ja.
Was Sie dann auch noch sagten, es kann auch sein, dass so eine Linsentrübung ein Zeichen ist für eine Schädigung des Sehnervs. Also wenn diese Lichtempfindlichkeit weiter besteht, obwohl der graue Star operiert ist, dann oder im Rahmen dessen müsste man sich auf jeden Fall auch den Sehnerv angucken, um eine Schädigung am Sehnerv auszuschließen. Aber die erhöhte Lichtempfindlichkeit ist ein ganz klares Zeichen für eine Linsentrübung.
Ja, aber ich meine, ob die Schädigung dadurch verstärkt wird, durch diese Linsentrübung, ob die Gefahr einer Schädigung des Sehnervs durchs Licht
die Gefahr besteht nicht. Und auch die Linse, je trüber sie ist, desto mehr schützt sie ja sozusagen auch noch die Netzhaut. Und auch alle modernen Kunstlinsen, die man bei einer grauen Star-Operation verwendet, haben alle einen Schutz für UV-Licht. Also auch da besteht keine Gefahr, dass die Netzhaut durch UV-Licht geschädigt wird.
Gut, danke. Das ist die eine Frage, die Brennweitenwahl.
Das müssten Sie sozusagen ganz genau ausmessen lassen, wie da die Abstände sind, in denen Sie sie scharf sehen wollen. Das Ideale wird dann natürlich sein, dass man so eine Gleitsichtbrille verwendet, die auf verschiedene Ebenen scharf stellt, sowohl ganz fern als auch dieser intermediäre Bereich, wo Sie dann im Garten arbeiten, als auch der ganz nahe Bereich zum Lesen zum Beispiel. Das wäre also eine klassische Indikation für eine Gleitsichtbrille.
Das heißt, eine Brille braucht man dann auf jeden Fall.
Oder? Kommt immer drauf an. Also nichts ist so gut wie die eigene Linse, gerade jetzt die junge Linse, die auch noch nah und fern gucken kann. Es muss dann später, wenn man sozusagen die Alterssichtigkeitsgrenze erreicht hat, immer irgendwie ein Kompromiss gefunden werden, wie man fern und nah gucken kann, sei es mit speziellen Linsen im Auge oder durch spezielle Linsenkombinationen oder eben Linse plus Brille auch.
Erstmal herzlichen Dank an Frau Reifenberger. Grüße nach Hameln. Häufig ist ja dann die Rede davon, wenn man das sagt, na, wenn Sie schon den grauen Star operieren lassen, dann wählen Sie doch eine vernünftige Linse aus, dann machen Sie keine Brille mehr. Was ist da dran und wie lange hält es?
Ja, genau. Also 100% unterschreiben ist immer schwierig, weil wie gesagt, nichts ist so perfekt wie die eigene Linse. Also zu versprechen, dass man 100% ohne Brille zurechtkommt, ist so ein bisschen schwierig. Wir kommen da mit Kompromissen näher ran und es gibt wie gesagt verschiedene Optionen und man muss sozusagen, wenn man mögliche Brillenfreiheit haben möchte, muss man sich genau überlegen, was sind so die eigenen Vorlieben, was sind so Dinge, die nicht gehen. Also zum Beispiel, bin ich bereit, ein bisschen auf die optimale Sehschärfe zu reduzieren? Bin ich bereit, so ein bisschen abends beim Autofahren Lichtphänomene zu tolerieren oder geht das nicht? Also das ist auch sehr, sehr berufsabhängig. Also da muss man wirklich im Einzelfall mit dem Augenarzt oder der Augenärztin besprechen, was ist für einen selber die optimale Lösung. Also nimmt man zum Beispiel diese multifokalen oder trifokalen Linsen, die so ähnlich sind wie eine Gleitsichtbrille, nimmt man eher, dass man ein Auge ein bisschen für die Ferne einstellt, ein anderes ein bisschen für die Nähe, diese sogenannte Monovision, das ist diese Goethe-Blick. Oder macht man eben die Linsen im Auge auf die Ferne oder auf die Nähe und gleicht den Rest mit einer Brille aus. Das kommt also wirklich sehr auf die Vorlieben an, auf die Hobbys an, auf den Beruf an. Also Fernfahrer zum Beispiel würde man nicht mit so einer Multifokallinse versorgen wollen, wo er nachts dann da so Lichtphänomene sieht. Das muss man wirklich im Einzelfall sich überlegen.
Am Telefon Frau Gärtner aus Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen, Frau Gärtner.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Bei Ihnen geht es um den grauen Star.
Bei mir geht es um den grauen Star. Ich bin jetzt 83. Ich hätte das schon längst hinter mich gebracht. Aber es wurde bei mir eine sogenannte auf der Hornhaut eine Bandkeratose festgestellt. Ich merke das auch, ich kann also nicht klar durchblicken im rechten Auge hauptsächlich. Und ich wollte mal fragen, also warum kann die Linse nicht ausgetauscht werden, wenn das vorhanden ist, solange das vorhanden ist? Und wie entsteht so etwas überhaupt?
Also, Frau Gärtner, also was ist eine Keratose? Genau, was Sie beschreiben, Frau Gärtner, ist sozusagen eine Ablagerung von Kalk in die Hornhaut. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die Hornhaut an sich ganz klar ist, ganz transparent ist. Und wenn sich da Kalk ablagert, der da eigentlich nichts hingehört, führt das dazu, dass Sie nicht toll rausgucken können, aber auch der Operateur nicht toll reingucken kann ins Auge. Das heißt, man muss diesen Kalk erst wegmachen in einem ersten Schritt. Ja. Das geht relativ unproblematisch. Da gibt es so Substanzen, so Tropfen, die das rauslösen. Oder mit dem Laser kann man das wegmachen. Danach lässt man die Hornhaut sich verheilen ein bisschen. Und dann kann man im zweiten Schritt unproblematisch den grauen Star operieren. Und das ist, wie gesagt, wichtig, weil erstens der Operateur sonst auch nicht gut reingucken kann bei der Operation. Das ist dann gefährlich. Und zum Zweiten braucht man eine normal gekrümmte Hornhaut, um die Linse ausrechnen zu können, die man dann ins Auge hinein tut. Also die Empfehlung wäre erst, diese Banddegeneration, diese Kalkablagerung wegzumachen, kurze Pause und dann zweiter Schritt, die graue Star-Operation.
Aber ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, wie der Kalk in die Hornhaut
reinkommt. Ja, das ist eine gute Frage. Der gehört da, wie gesagt, nicht hin. Und es gibt ganz verschiedene Dinge, die das machen können, also Medikamente oder andere Veränderungen. Das heißt, man würde Ihnen dann auch raten, in dem Zusammenhang mal den Calcium und Phosphat, also Mineralspiegel sozusagen im Blut mal über einen Hausarzt kontrollieren zu lassen, dass man sicher ist, dass nicht irgendwas anderes noch dafür verantwortlich ist.
Hm. Das heißt, man muss erst das Kalkproblem lösen.
Erst das Kalkproblem und dann
die Linse. Und dann kann man sich den grauen Star.
Genau, aber das geht gut.
Hm. Ja, herzlichen Dank an Frau Gärtner und Grüße nach Frankfurt am Main. Frau Renner, Iris Renner spricht ein Phänomen an. Nicht bei schummrigem Licht lesen, das hören Kinder ja ganz oft. Ist da eigentlich was dran?
Für Kinder ja, weil man inzwischen weiß, dass das, was so unsere Großmütter immer gesagt haben, was man nicht tun soll, dass es wirklich schlecht ist, weil das die Kurzsichtigkeitsentstehung
fördert. Die Omas hatten recht.
Omas hatten voll recht. Also lesen unter dämmerigen Bedingungen und lesen in der Nähe, wenig draußen sein, das sind so die drei Faktoren, die man selber modulieren kann, um die Entstehung der Kurzsichtigkeit oder das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern, also sagen wir so, lange das Auge noch wächst, so bis 15, 16, 17, 18 verhindern oder reduzieren zu können.
Wie sieht das aus? Bildschirmnutzung?
Ist also dann
Handy und
ist auch dann natürlich eine Nahtätigkeit, deswegen sollte man das auch eben nicht den ganzen Tag machen. Es gibt Studien, dass man so 2 Stunden mehr draußen sein, für Kinder draußen spielen, Fußball spielen, dass das das Risiko des Fortschreitens der Kurzsichtigkeit fast halbiert. Also das ist
hat richtig deutlich. Was ist Effekt. Denn der entscheidende Faktor? Also wenn ich dir es nahe lesen oder nicht draußen sein?
Beides. Das ist so, das UV-Licht hat wohl einen positiven Effekt auf die Steuerung der Augenlängenentwicklung und die Nahtätigkeit hat einen negativen Effekt und das beide addiert sich. Plus die familiäre Grundbelastung, die man hat oder nicht hat. Also haben die Eltern auch starke Brillen oder nicht?
Hm. Es gibt viele, viele Fragen. Eine Hörerin hat uns gemailt, Frau Albrecht, und sie fragt, wie ist das denn, wenn nur ein Auge von der Linsentrübung betroffen ist und die Linse ausgetauscht wird, ist dann die Wahrnehmung beider Augen möglicherweise ja sehr unterschiedlich? Kann das Gehirn das ausgleichen oder sollte man dann auch das gesunde Auge operieren?
Gute Frage. In aller Regel würde man versuchen, bei der Auswahl der Linse das so einzustellen, dass das Gehirn damit zurechtkommt. Mhm. Dass man da also keinen zu großen Unterschied hat. Und das geht in aller Regel auch. Das heißt, gerade wenn man Situationen hat, wo nur ein Auge betroffen ist, zum Beispiel nach einer Verletzung, auch in jüngeren Lebensjahren, würde man das andere gesunde Auge erstmal nicht antasten. Und in aller Regel geht das auch. Wenn das dann nicht geht, weil der Unterschied von den Stärken sozusagen zu groß ist zwischen den Augen, kann man mit Kontaktlinsen auch viel ausgleichen. Also in aller Regel geht das gut.
Hm.
Also kein Grund, jetzt unbedingt ein gesundes Auge einfach nur zu operieren, weil man sagt, dann sind beide operiert.
Lassen wir uns mal genauer angucken, wie so eine graue Star-Operation funktioniert. Genau gesagt, ich war in der Universitätsklinik bei Ihnen in Köln im Operationssaal und bei dem Patienten ist erst eine graue Star-Operation gemacht worden und dann eine Hornhauttransplantation. Das ist was sich in einem gut machen lässt, ne?
Das geht gut und macht bei den allermeisten Sinn, die sozusagen 2 Trübungen haben, dass man dann beide Trübungen auf einen Abwasch sozusagen behandelt. Und
dann gibt's nachher dann den klaren Durchblick.
Mein Name ist Björn Bachmann. Ich bin Leiter der Abteilung für Hornhaut, unter anderem konservative Hornhauttherapie, aber auch chirurgische Hornhauttherapie. In dem Saal, in dem wir uns jetzt heute befinden, werden Hornhauttransplantationen durchgeführt und der Patient, der als nächstes geplant ist, bei dem soll eine Innenschichttransplantation der Hornhaut durchgeführt werden. Genau, das ist so eine Transportbox. Da haben wir alles, was wir brauchen, um die Transplantation durchzuführen. Und in diesem Fläschchen hängt das Transplantat in diesem Kulturmedium über so eine Halterung drin, sodass das von allen Seiten gut mit dem Kulturmedium dann auch bedeckt ist. Sie erkennen das Transplantat am besten an diesem weißlichen Rand. Das ist das angrenzende Gewebe, die Lederhaut. Die Hornhaut selber, die ist klar, die können Sie nicht gut erkennen. Man präpariert sich das Transplantat für die Transplantation in die Form, die man nachher auch bei der Transplantation benötigt. Das ist nur die ganz dünne innere Schicht des Transplantates, die wir brauchen.
Wer präpariert das? Machen Sie das?
Das mache ich gleich selber. Das Auge wird desinfiziert, die Haut um das Auge herum wird desinfiziert.
Dann einmal das Transplantat bitte.
Und jetzt fange ich mit der Präparation an. Jetzt geht es darum, dass man sich die Innenschicht, die sehr dünn ist, die ist nur so 10-15 Mikrometer dünn, dass man die sich jetzt im Randbereich erstmal so ein bisschen frei präpariert. Und damit man das dann besser sehen kann, haben wir einen Farbstoff, der heißt Trypanblau. Mit dem färben wir jetzt die Innenschicht an. Jetzt gibt es so ein Grundmesser, das nennt sich Trypan. Und damit kann ich mir das jetzt in einer kreisrunden Form heraustrennen. So, jetzt haben wir das Transplantat komplett gelöst. So, jetzt sehen Sie, wie das sich hier zu so einer Rolle formt. Und dann kann man das einfach in diese Kartusche hinein saugen. Die Schnitte sind in aller Regel selbst abdichtend. Einmal grün bitte. Und damit man die Linse durch diese kleine Öffnung dann absaugen kann, muss sie in kleine Teile zerlegt werden. So Kuchenstücke, die dann durch diese Öffnung nach vorne in das Auge, in die Vorderkammer fixiert werden können und dort können die dann abgesaugt werden. So, die Linse ist jetzt entfernt worden.
Die Melodie macht der sauber?
Genau, das ist so eine Rückmeldung vom Gerät. Das sagt mir dann immer, wie viel Saugung ich habe und wie viel Fluss im Auge stattfindet. Jetzt wird die Linse in das Auge eingeführt und die Linse muss jetzt in den Kapselsack, in dem vorher auch die eigene natürliche Linse drin war, dort muss jetzt die neue Linse zum Liegen kommen. Und der Rest der Operation, der findet jetzt im Bereich der Hornhaut statt. Und jetzt löse ich hier gerade die erkrankte Innenschicht dieser Hornhaut ab. Und jetzt kommt wieder das Transplantat zum Einsatz, das ich ja vorher präpariert hatte. Das wird jetzt über diesen gleichen Schnitt eingeführt. Jetzt fängt der spannende Teil an, bei dem das Transplantat, das ja noch diese Rollenform hat, so aufgefaltet werden muss oder entrollt werden muss, dass die Orientierung auch korrekt ist. Und jetzt muss ich mir immer die Flüssigkeitsfüllung im Augeninneren so anpassen, dass ich genügend Platz für die Entfaltung habe und das Transplantat sich aber auch nicht von selber wieder zusammenrollen kann. Also da sind so verschiedene Platzbegrenzungen, die man sich nutzbar machen kann. So, und dann gibt es so verschiedene Klopfmanöver, mit denen man dann das Transplantat weiter entfalten kann. Führen. So, jetzt haben wir das schon ziemlich komplett entfaltet. Eine kleine Luft. Und jetzt gebe ich eine Luftblase unter das Transplantat. So, und die drückt mir jetzt das Transplantat gegen die Patientenhornhaut. Das Gas drückt dann das Transplantat über einen längeren Zeitraum, circa so 10 Tage an, wobei die Gasblase immer kleiner wird in den nächsten Tagen. DSS bitte. Und dadurch auch der Anteil des Transplantates, der dann gegen die Hornhaut gedrückt wird, auch immer weniger wird. Und irgendwann muss das Transplantat sich dann von selber an der Hornhaut festhalten muss da quasi so festkleben. Wir sind dann fertig.
Ja, eine Reportage aus dem OP. Erst eine Grau-Star-Operation und dann eine Hornhauttransplantation. Noch sind ganz viele Fragen zu der Grau-Star-Operation gekommen. Auch wie lange Linsen, neue Linsen halten. Haben die eine Haltbarkeit?
Die halten eigentlich ewig, sagen wir immer. Der ganz wichtige Schritt zur Entwicklung dieser intraokularen Kunstlinsen war ja, dass ein englischer Augenarzt beobachtete, dass Piloten, die im Zweiten Weltkrieg so Stücke von Windschutzscheiben ins Auge bekommen haben, dass das erstaunlich gut da toleriert wird vom Auge und auch über Jahre akzeptiert wird. Und da kam man erst auf die Idee, die getrübte natürliche Linse durch eine Kunstlinse zu ersetzen. Und inzwischen weiß man seit Jahrzehnten, dass die im Prinzip ewig halten. Also die muss man nicht wieder austauschen.
Ja. Ganz viele Fragen kamen zu dem Schritt davor, sozusagen bei der Beratung, auch was Kosten angeht von Untersuchungen. Ich dachte immer, das wird alles von Kassen übernommen. Ist das nicht so?
Doch, die Operation des klassischen grauen Stars, also der eingetrübten Linse, ist ganz klar eine Kassenleistung. Es gibt so ein paar Dinge am Rand davon sozusagen, also wenn man sich den grauen Star operieren lässt, obwohl noch gar kein grauer Star da ist, um sozusagen Fehlsichtigkeiten zu operieren. Das nennen wir Clear Lens Extraction, also graue Star-Operation eigentlich ohne grauen Star. Das ist eine Sache, die Krankenkassen nicht übernehmen. Da muss man dann selber einspringen. Und es ist so, wenn man ganz spezielle Linsentypen haben möchte, also die vorhin schon mal erwähnten multifokalen Linsen oder Linsen, die bestimmte Verkrümmungen ausgleichen, dann ist das auch eine Sache, die die normale Krankenkasse nicht übernimmt.
Also das heißt, da muss man zuzahlen. Das kann mitunter recht teuer sein. Ne?
Das kann je nach Linsentyp, die ja auch zum Teil, diese Linsen werden ja für jeden einzelnen Patienten speziell angepasst und auch hergestellt, kann das durchaus teuer sein, gerade wenn das schwere oder größere Fehlsichtigkeiten sind. Ja.
Auch teurer als eine herkömmliche Brille.
Ja. Ja, Gleitsichtbrillen sind da schon auch in der Liga, ja.
Okay. Was ein Hörer noch wissen wollte, ist die Trübung der Linsen und die Hornhauttrübung. Also wenn man das eine hat, also kriegt man dann automatisch auch das andere oder sind das Prozesse, die jeweils unabhängig voneinander laufen?
Das sind unterschiedliche Prozesse. Also die Trübung der Linse, also der graue Star, das ist ein Prozess, der läuft unabhängig, wie gesagt, bei jedem ab einem gewissen Alter und unterschiedlich schnell voran. Die Eintrübung von bestimmten Schichten der Hornhaut, also meistens ist es ja die innere Schicht, das betrifft jeden fünften so ab Alter von 50. Das ist angeboren, kommt aber erst dann im Laufe der Zeit. Das heißt, das sind zwei Prozesse, die laufen parallel. Was passieren kann, worauf der Hörer wahrscheinlich hinaus wollte, ist, dass wenn man bei so einer geschwächten Hornhaut, also wo die innere Schicht schon geschwächt ist, dann noch eine graue Star-Operation macht, dann, weil man da ja in der Nähe operiert, kann das sein, dass sich dann diese Hornhauterkrankung auch verschlechtert durch die Operation. Und deswegen muss man das halt vorher genau sich angucken. Und wenn man dann sieht, okay, da gibt es noch eine andere Baustelle, ist nicht nur der graue Star, da muss man sich überlegen, wie man da am besten vorgeht.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Am Telefon Manfred Pistor aus Neckargemünd. Schönen guten Morgen, Herr Pistor.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Sie hatten eine Frage zum grauen Star und vorher hatten Sie eine Netzhautablösung. Die Frage ist, muss man da sozusagen besonders beachten, richtig?
Ja, das war vor 15 Jahren, hatte ich eine Netzhautablösung, die ist durch Lasern sehr schnell behoben worden und nicht mehr aufgetreten. Und jetzt ist die Frage, ob es da ein Risiko gibt bei der entsprechenden Operation am grauen Star, die jetzt vielleicht bald fällig ist bei mir.
Ja, auch das ist eine sehr berechtigte Frage. Grundsätzlich ist es so, dass eine Operation des grauen Stars ja damit einhergeht, dass man ins Auge hineingeht, wenn auch über ganz kleine Zugänge und ganz feine Instrumenten, aber trotzdem bringt man ja gewisse Energie da rein, Ultraschall in der Regel oder auch Laser, um die Linsen, diese trüben Bestandteile abzusaugen. Und diese Energie kann sich auch gerade in jüngeren Augen über den Glaskörper, also dieses Gel im Augeninneren, auf die Netzhaut übertragen. Das heißt, jede graue Staroperation kann mit einem leicht erhöhten Risiko, dass man durch diese Energieübertragung eine Netzhautveränderung macht, also kleine Löcher zum Beispiel, einhergehen. Das ist sozusagen, wenn das Auge ein bisschen älter ist, eigentlich kein richtiges Problem, aber gerade in jüngeren Jahren ist das ein Thema.
Und jetzt warum? Weil das Auge dann weniger flexibel ist und die Schwingungen nicht so schnell übertragen werden.
Ja, weil dieses Gel im Augeninneren, das kann man so mit einem Haribo-Gummibärchen vergleichen von der Konsistenz in jüngeren Jahren, und je weiter man fortschreitet im Leben, desto flüssiger wird das. Und deswegen wird dann die Energie nicht mehr so übertragen. Jetzt in Ihrem ganz speziellen Fall, wenn da schon Veränderungen an der Netzhaut waren, ne, die mal gelasert worden sind, Netzhautlöcher, dann macht es auf jeden Fall unbedingt Sinn, vorher nochmal die Netzhaut sich ganz genau anzugucken, gucken, ob diese Dinge alle gut gelasert und gut stabilisiert sind. Und wenn das der Fall ist, dann kann man den grauen Star dann problemlos operieren.
Mhm. Dann alles Gute wünsche ich. Grüße nach Neckargemünd. Manfred Pistor war das. Und am Telefon ist Frau Förster aus der Sächsischen Schweiz. Ruft sie an. Ja. Schönen guten Morgen, Frau Förster.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Jo, bitteschön. Ja.
Also mein Problem ist das, ich bin im November 23 am grauen Star operiert worden, am rechten Auge. Und im Zuge der ganzen Untersuchung ist bei mir eine fuchsche Augendystrophie festgestellt worden. Das ist auch eine Hornhauterkrankung. Und und ich habe dann so eine spezielle Linse bekommen. Und die Acryl Vivity Toric IOL wurde mir da empfohlen, die ich natürlich dann auch bezahlen muss. Und es wurde dann nach einem halben Jahr erfolgreich so operiert, dass ich wieder klar sehen kann. Mein Problem ist aber das, ich habe jetzt diese Linse drin, im rechten Auge, diese fuchsche Augendystrophie ist erfolgreich operiert worden. Ich kann wieder klar sehen, also die Nebelwand ist weg, die man davor hatte, wo man fast gar nicht gucken konnte oder unterschiedlich so schlecht. Und mein Problem ist, ich kann aber jetzt mit der Linse nach 5 Wochen dieser OP oder 6 Wochen kann ich nur 50% sehen mit dieser Linse.
Mhm. Linse. Okay, vielleicht fuchsche Augendystrophie. Ja. Kurze Aufklärung.
Ja, genau. Frau Förster, kann ich kurz erklären. Also das ist sozusagen, wie eben erwähnt, eigentlich der häufigste Grund, warum wir diese Teiltransplantation der inneren Schicht der Hornhaut machen. Das ist die Fuchsdystrophie. Das ist eine Erkrankung, die angeboren ist, aber erst im Laufe des Lebens auftritt. Und wo dann eben diese innere Schicht der Hornhaut, die Hornhaut entwässert und klar hält, nicht mehr gut funktioniert. Und da würde man dann eben, wie Sie in dem Beitrag schon erwähnt haben, würde man dann eben ganz gezielt diese innere Schicht der Hornhaut austauschen. Das ist bei Ihnen dann wohl erfolgt, Frau Förster, nach der grauen Star-Operation. Also im Prinzip sind beide Trübungen dann offensichtlich behoben. Das ist genauso wie man das...
Nur auf dem rechten Auge.
Ja, auf dem einen Auge. Wenn jetzt da immer noch die Sehschärfe nicht ganz optimal ist, dann muss man gucken. Da gibt es verschiedene Dinge, die auch noch sozusagen das weiter beeinträchtigen können. Also auch, sagen wir mal, eine Folgeerscheinung von Operationen beim grauen Star zum Beispiel, kann das sein, dass sich die innere Schicht der Hülle, die ja da bleibt, eintrübt, ein sogenannter Nachstar entwickelt, die man dann lasern müsste. Das müsste man sich angucken.
Das ist sozusagen das Linsensäckchen, oder?
Genau, der Linsensack bleibt ja bestehen, der wird quasi nur entkernt, da kommt der trübe Inhalt raus, klare Linse kommt rein. Und diese Hülle kann sich auch dann im Laufe der Zeit nochmal eintrüben, das ist an sich nichts Schlimmes, einfach normale Wundheilungsreaktion, mal mehr, mal weniger. Das nennen wir dann Nachstar, und das müsste man dann mit einem Laser unproblematisch sozusagen ein bisschen polieren, so ein Guckloch reinschießen, hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, wo man dann durch...
2 Löcher habe ich ja schon drin.
Die man durchgucken kann, genau. Da gibt es also mehrere Dinge, die man sich da angucken muss, auch sozusagen an der Netzhaut gibt es mal Veränderungen, auch nach der Hornhautverpflanzung, die sich erst wieder erholen müssen. Und es kann, wenn Sie sagen, Sie haben da eine spezielle Linse drin, durchaus auch dauern. Eine Linse, die Verkrümmungen ausgleicht, bis sich das Ganze sozusagen ordentlich verheilt hat und wieder angeglichen hat, sodass dann diese spezielle Linse auch nach der zweiten Operation wieder genauso wirkt, wie sie wirken soll. Da ist ein Punkt sicherlich auch einfach ein bisschen Geduld, wenn man die anderen Dinge ausgeschlossen hat.
Okay. Also vielen Dank an Frau Förster. Grüße in die Sächsische Schweiz. Und am Telefon ist Rainer Warczak aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Recht schönen guten Morgen. Ich grüße die Runde.
Geht es sozusagen um den richtigen Zeitpunkt?
Ja, wahrscheinlich. Also seit 5 Jahren berät mich meine gute Augenärztin, dass ich mir beidseitig den grauen Star-OP machen soll. Und ich komme immer gut zurecht bis heute. Und ich wollte fragen, das weitere hinauszögern, kann das negative Folgen haben?
Also in aller Regel ist es so, dass man den grauen Star primär dann operieren soll, wenn der Patient gestört ist, also wenn Sie im Alltag relevante Einschränkungen haben, wo Sie sagen, ich kann das nicht mehr, da fühle ich mich unsicher, dann sollte man das operieren. Es gibt daneben einige Situationen, wo man aus medizinischer Indikation eine Linse operieren soll, auch zum Teil früher operieren soll. Das sind verschiedene Augenerkrankungen, wo ansonsten die Operation nachher schwerer werden würde. Aber grundsätzlich ist sozusagen so, dass man im Prinzip dann operiert, wenn Sie, also der Betroffene, einen Leidensdruck haben. Also wenn Sie sagen, ich komme so gut zurecht und es gibt da nichts anderes.
Ohne Ernstes. Brille raus, ja.
Ja, wenn da nichts anderes ist, was sozusagen beunruhigend ist, dann kann man das durchaus auch eine Weile aussetzen. Das ist eigentlich kein Problem.
Das sollte man nochmal untersuchen lassen. Ich danke Ihnen recht herzlich. Ja, ja,
sehr gerne. Tag. Dann Grüße nach Berlin.
Tschüss.
Ich meine, das Ding ist, so wie man sieht, man merkt ja oft gar nicht, dass es schlechter wird, oder?
Ja, sag mal so, es ist schon so, dass die Blendung, die durch so eine trübe Linse kommt, wo das Licht ja nicht mehr gerade durchgeht, sondern so zerstreut
wird. Das wird so gestreut, ne?
Das führt ja nicht nur zur Sehminderung oder weniger Kontrast, sondern auch zur Blendung. Und gerade das führt dann schon irgendwann dazu, dass man sagt, oh, jetzt abends Autofahren mit tiefstehender Sonne geht gar nicht mehr. Also die Patienten merken dann schon, dass da eine relevante Einschränkung da ist. Und wenn die da ist, dann macht es auch unbedingt Sinn, das zu operieren.
Ein Thema sollten wir auf jeden Fall noch ansprechen, weil da ganz viele Fragen zu gekommen sind, und zwar Herpesinfektionen des Auges. Betrifft vor allen Dingen die Hornhaut. Geht vermutlich um Herpes Zoster vor allen Dingen, also der eine Gesichtsrose macht. Ist das Auge oft betroffen?
Genau, sowohl Herpes simplex als auch der Zoster können beide das Auge betreffen. Das ist ja so, dass dieses Herpesvirus, was ja fast jeder von uns hat, sich dann über die Hornhaut, über die Hirnnerven sozusagen rückwärts zurück ins Auge und dann speziell in die Hornhaut bewegen kann, dann da die Hornhautnerven schädigt.
Unangenehm, ne?
Und kann unangenehm sein und kann vor allen Dingen auch zu Entzündungen führen in der Hornhaut, aber auch sogar im gesamten Auge. Sowohl, also bei beiden Viren ist jetzt gerade weltweit ein richtig, richtig großes Problem und sollte sozusagen sehr rechtzeitig und sehr aggressiv behandelt werden, weil das sonst eben sehr schnell auch zu deutlichen Eintrübungen und Sehminderungen kommt.
Also mit antiviralen Medikamenten, genau. Acyclovir, Galcyclovir,
ja.
Und wahrscheinlich auch Cortison dann,
genau. Ja.
In hohen Mengen. Maria Theresia Münch aus Remscheid ist am Telefon. Auch hier geht es jetzt um eine graue Star-Operation. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Bitte sehr.
Ich habe, meine Geschichte ist vielleicht ein bisschen länger. Ich sollte
Kurz.
Ja, ich mache ganz schnell.
Da gibt es auch eine Antwort.
Ja, ich bin am grauen Star operiert worden, an beiden Augen. Hatte aber schon vor der Operation wahnsinnige Angst, weil ich zweimal schon eine Fehlbehandlung an der Augen hatte. Ich habe zum Beispiel meine Brille getragen über ein Jahr, die mit Plus und Minus verwechselt worden ist. Und dann habe ich mich entschlossen, in diesem Fall der Operation, ja, ich sag mal, die Luxusvariante zu wählen. Ich wollte halt alles richtig machen. Bifokallinsen und Lasern. Eigenkostenanteil ca. 5.000 Euro. Dann bin ich operiert worden an beiden Augen. Die Sehschärfe war zu Anfang 0,6. Und jetzt habe ich auf dem rechten Auge 0,4 und auf dem linken Auge 0,2. Das Ganze liegt 5 Monate zurück und ich bin total verunsichert. Ich weiß einfach gar nicht, was ich machen soll. Und beim letzten Besuch hat man mir dann beim Augenarzt gesagt, ich brauchte eine Hornhauttransplantation und ich hätte diese Glastrübung. Jetzt, ich weiß einfach nicht mehr weiter.
Ja, das hört sich nach einer etwas komplizierteren Geschichte an. Ich glaube, man kann es ganz einfach in 2, 3 Dinge zerlegen. Das eine ist auf jeden Fall natürlich der Kontakt mit dem Augenarzt, der Augenärztin, der sie betreut hat, behalten. Da regelmäßig zu den Kontrollen gehen und gucken, dass nichts grundsätzlich an Komplikationen aufgetreten ist. Das klingt jetzt bei Ihnen eigentlich nicht so. Es ist durchaus üblich, dass nach so einer kombinierten Operation es länger braucht, bis das Auge sich dran gewöhnt hat, gerade an diese speziellen Linsen. Und wenn Sie jetzt noch, Sie hatten erwähnt,
es Moment, wie das Auge sich dran gewöhnt.
Denn dass das Auge sich an zum Beispiel multifokale oder bifokale Linsen gebraucht hat, ist es genauso, wie wenn man zum ersten Mal eine Gleitsichtbrille trägt, ist es auch so, dass nicht bei jedem gleich die Brille sofort gut funktioniert, sondern man braucht manchmal ein paar Wochen oder Monate, bis das Gehirn, nicht das Auge, das Gehirn sich daran gewöhnt hat. Insofern gibt es da durchaus eine Eingewöhnungsphase, die man durchaus den Linsen auch geben sollte. Jetzt hatten Sie aber erwähnt noch 2 andere Baustellen. Das eine ist diese Glaskörpertrübung, ne, dieses Augengel, was so ein bisschen eingetrübt war bei Ihnen. Das kann natürlich die Sehschärfe beeinträchtigen. Da würde man aber auch erstmal beobachten, weil das meistens sich sozusagen von alleine gibt. Und wenn jetzt die Kollegen gesagt haben, da ist auch noch eine Trübung in der Hornhaut, dann wäre das ja genau das, was wir vorhin hier besprochen haben, dann kann das durchaus ein Grund sein, dass sie sozusagen jetzt eine der beiden Trübungen beseitigt haben, also haben eine klare Linse, aber haben dann in der Etage davor in der Hornhaut noch eine Trübung. Die müsste man sich dann angucken, gucken, ob das mit der Zeit dann sich wieder erholt oder wenn nicht, dann tatsächlich da auch noch was machen. Also dann haben sie wirklich sozusagen möglicherweise von zwei Baustellen erst eine beseitigt.
Das klingt erstmal nicht so ermutigend. Also es klingt nach Arbeit.
Man kann das aber wieder gut hinbekommen. Ja. Also wenn das kann ich jetzt natürlich von hier aus nicht sagen. Wenn das wirklich so ist, dass eine Hornhauteintrübung auch noch besteht, dann müsste man die auch angehen und das geht gut und dann sehen sie danach wieder sehr gut.
Ja. Okay. Maria Theresia Münch, Grüße nach Remscheid und vielen Dank für Ihre Frage und viel Glück, dass es eine Baustelle nach der anderen wegkommt. Ein Hörer aus München hat uns angerufen. Er berichtet, seine Schwiegermutter, 84 Jahre, hat eine schwere Demenz. Graue Star-Operation wäre sehr wichtig, aber er macht sich große Sorgen, weil das Probleme geben könnte mit der Nachbehandlung, also dass dann, wenn Tropfen ins Auge müssen. Und er fragt, was kann man da tun?
Also insofern ganz wichtiges Thema auch, weil wir wissen, dass schlechteres Sehen, also sehr trübe Linsen, gerade bei älteren Patienten auch ein Faktor sind, der eine Demenz deutlich verschlechtern kann. Also jemand, der nicht mehr gut sieht, genauso wie er nicht mehr gut hört, ist jemand, der ein hohes Risiko hat, dass sich solche demenziellen Veränderungen auch beschleunigen. Also insofern macht das unbedingt Sinn, auch für die Lebensqualität des Patienten dann da so eine graue Star-Operation durchzuführen. Und man muss dann halt sorgfältig gucken, wie man mit welchen Hilfskonstruktionen, ambulante Pflege und so weiter, das dann hinbekommt, dass die Augen auch entsprechend nach der Operation getropft werden. Aber das sollte eigentlich kein Grund sein, so eine notwendige Operation nicht zu machen, gerade weil es, wie gesagt, gerade in dem Kontext für die Lebensqualität doch sehr, sehr wichtig ist, dann wieder sehen zu können.
Wir haben noch eine Mail bekommen von einem Hörer, der von diesem Nachstarrphänomen berichtet. Und das ist 6 Monate nach der eigentlichen Staroperation aufgefallen. Und er hat dann ganz widersprüchliche Informationen bekommen. Die eine hieß dann so, keine Operation, ist ohne Risiko, auch nicht bei Laser. Also nur was machen, wenn störende Symptome auftreten. Und die andere Meinung, die er gehört hat oder Info, die er bekommen hat, auf jeden Fall machen lassen. Das wird sich immer verschlechtern und deswegen so schnell wie möglich machen lassen. Und er fragt, ja, was denn nun?
Zwei Ärzte, drei Meinungen. Nee, es ist so, dass der Nachstar, wie gesagt, eine ganz physiologische, ganz normale Entwicklung ist. Das ist die Hülle von der Linse, die stehen bleibt und dass die sich im Laufe der Zeit, wie bei so einer Wundheilung noch ein bisschen Eintrieb, ist ganz normal. Das passiert bei jedem, nur eben unterschiedlich stark. Und auch hier gilt eigentlich, machen müssen muss man nur etwas, wenn der Patient betroffen ist. Also wenn man merkt, man hat nach der Operation toll gesehen und dann wird das nach einem halben Jahr weniger, man hat wieder mehr Blendung, dann sollte man es machen. Wenn nicht, dann nicht. Abwarten.
Okay. Augengesundheit, Hornhaut und Linsenerkrankungen, das war heute Thema der Sprechstunde. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen oder uns gemailt haben. Dank an unseren Studioexperten, Professor Klaus Kursiefen, Direktor des Zentrums für Augenheilkunde, Direktor der Klinik für allgemeine Augenheilkunde am Universitätsklinikum in Köln. Herr Kursiefen, schön, dass Sie da waren, dass Sie so viel Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Martin Wegleiter war am Mikrofon.